Live. Ein Podcast von Katja Bigalke und Marietta Schwarz.
Oh Gott. Ich glaube, die gute Trennung gibt es nicht, zumindest nicht, wenn man sich sehr geliebt hat.
Ich habe die Klarheit genossen und habe die wenige Jahre danach als eigentlich die harmonischsten unserer Beziehung, wenn man das so nennen darf, dann empfunden, weil wir dann getrennte Eltern waren. Und das hat unheimlich gut funktioniert.
Also man trennt sich ja nicht nur vom Partner, man trennt sich eben auch von dieser großen Idee, die du einmal hast. Also du hast einmal diesen ersten Wurf, sage ich mal. Danach kannst du natürlich noch 1000 Kinder machen und Patchwork leben und so. Aber es ist doch dieses erste eine Mal, was auch eine Größe hat, ne? So in deinem einen Leben.
Der eine hat halt eben so sein ganzes Weltbild darauf aufgebaut, ne, dass man bis zum Ende des Lebens zusammen ist und hat gar nicht die Veränderung beim Partner mitbekommen.
Dieses Loslösen war wie so ein kleiner Tod.
Tja, kleiner Tod. Wir reden heute über den kleinen Tod, Katja. Über ein schwieriges Thema, aber auch eines, das bei uns auf der Liste müssen wir unbedingt machen steht. Es geht um, liegt ja nahe, um Trennungen.
Genau. Und die sind ja in der Mitte des Lebens oft ziemlich hart, weil ihnen eben auch oft eine recht lange Beziehung vorangegangen ist. Im Schnitt sind das 15 Jahre, habe ich recherchiert. Das geben die Statistiken so her. Ja, und natürlich ist das auch so, dass hier manche auch aufatmen durchaus, wenn dieser Schritt getan ist und es dann ausgesprochen ist, dass diese Beziehung endlich vorbei ist. Die fühlen sich befreit, aber wenn man eben sehr lange zusammen war mit einem anderen Menschen, dann ist, glaube ich, so eine Trennung immer total hart.
15 Jahre, da liege ich so voll im Schnitt eigentlich.
Ja.
Aber Katja, weißt du, was eigentlich das Coolste an dieser Folge ist?
Nee.
Dass wir sie überhaupt machen.
Warum?
Weil vor einem Jahr hätte ich das nicht gekonnt.
Werbung.
Der digitale Versicherungsmanager Clark ist ja unser Sponsor.
Clark ist eine kostenlose App, mit der ihr Versicherungen digital managen könnt.
Vielleicht habt ihr euch das ja schon mal angeguckt. Der Anmeldeprozess, der ist tatsächlich ganz einfach.
Und wenn ihr in der App eure bestehenden Verträge hochladet, dann habt ihr recht übersichtlich alle Details zu euren Versicherungen im Blick. Also Beitragskosten, Kündigungsfristen, Versicherungsnummern und so weiter.
Vielleicht braucht ihr ja auch noch Versicherungen in bestimmten Bereichen. Auch das lässt sich über die App herausfinden.
Und Clark bewertet auch die bestehenden Verträge und weist euch darauf hin, falls sich hier etwas optimieren ließe. Außerdem bekommt ihr von ausgebildeten Versicherungsexperten Support. Telefonisch, per E-Mail oder im Live-Chat. Ohne Wartezeit.
Gut zu wissen ist, Clark ist 100% unabhängig von einzelnen Versicherungsanbietern.
Und was für euch jetzt hier bei Midlife interessant ist, bei Clark gibt es für unsere HörerInnen einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Dafür müsst ihr lediglich 2 eurer bestehenden Versicherungen mal hochladen.
Das könnt ihr entweder direkt auf der Webseite clark.de oder indem ihr die App runterladet und bei der Registrierung den Gutscheincode Midlife eingibt.
Werbung.
Also ich habe mich ja früher immer gefragt, warum sich Paare so in der Mitte des Lebens trennen, wenn es vorher doch so lange gut ging mit denen, wenn die das so lange miteinander ausgehalten haben, bis ich selbst es eben am eigenen Leibe zu spüren bekommen habe, dass das durchaus passieren kann. Und ich erlebe das jetzt auch ganz oft bei anderen so gesettelten Paaren, dass die den Kopf schütteln, so nach dem Motto, dass die beiden sich trennen, das wäre doch wirklich nicht nötig gewesen.
Das hätte nicht passieren müssen.
So. Das hätte nicht passieren müssen.
Ja, wobei ich sagen würde, mal so, oder? Also so bei manchen Paaren in meinem Umfeld, da denke ich das auch. Das hätte nicht passieren müssen, beziehungsweise das hätte ich niemals erwartet, dass die sich trennen. Und ich finde es dann auch oft total schade, dass die keinen Weg mehr gefunden haben. Aber ich kenne durchaus auch Beziehungen, da denke ich, Mann, wann ist denn das eigentlich endlich so weit, dass die endlich auseinandergehen? Das ist hier für niemanden mehr gut und das hält schon viel zu lange an, irgendwie dieser Zustand. Und das, obwohl ja Trennungen mittlerweile eigentlich durchaus normal sind. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass eben viele, auch ich im Übrigen, so an dieser Idee einer lebenslangen Beziehung als Ideal so festhalten. Also man geht so zusammen durch die Zeit, durch dick und dünn, Höhen und Tiefen, da ist halt irgendwie doch ganz schön viel Potenzial drin. So. Ja. Und das haben wir auch schon in einer anderen Folge über Sex statistisch mal belegt, dass wohl über 90%, glaube ich, waren es, ne, der Menschen diese Sehnsucht da haben. Ja, und es ist ja halt auch schön, ne, wenn man das mal sieht und Paare wirklich so von ihrer Verbindung überzeugt sind, dass sie das auch wirklich für unverrückbar ansehen, zusammen zu bleiben. Ja,
ja klar. Ist ja auch toll, Teil einer großen Geschichte zu sein, ne?
Ja.
Mir fällt dazu ein, dass ich im Frühjahr mal bei Freunden im Garten am Lagerfeuer stand, also eher an der Feuerschale, wie man das heute so macht. Ne?
Ja.
Und da haben die mir verraten, dass sie gerade 20. Hochzeitstag feiern. Und ich habe dann so gesagt, oh, wie schön, so weit sind wir leider nicht gekommen, ja. Und dann hat er gesagt, ach, weißt du, nach so vielen Jahren, da ist das Thema Trennung einfach durch. Da bleibt man zusammen. Und ich fand das einerseits total süß, ja, so dieses Bekenntnis, dass man zusammen bleibt, und war kurz auch so ein bisschen neidisch. Und dann habe ich gedacht, wenn du dir deiner Sache mal so nicht zu sicher bist, ne? Und das denke ich jetzt häufiger bei Paaren, die so alles im Griff zu haben scheinen. Und so wie ich es einerseits süß finde, dass jemand sagt, wir bleiben jetzt einfach zusammen, finde ich es andererseits schade, dass ich diesem Frieden inzwischen nicht mehr traue. Weil ich hatte da wirklich so ein Urvertrauen. Es fühlte sich bei mir in der Beziehung so gefestigt und so richtig an alles.
Also
und
so
zwar
wie bei
im guten
den,
Sinne.
So wie bei den beiden.
So wie bei den beiden.
Am Lagerfeuer.
Ja, also ich weiß ja nicht, welches Leben die beiden leben, aber von außen sieht das okay aus.
Und so wie das von außen für dich aussah, hat es sich für dich von innen angefühlt.
Würde ich sagen, ja.
Ja, wobei ich auch immer den Eindruck habe, da wird ja auch total viel vermengt. Du hast jetzt eben vom Urvertrauen gesprochen, ne? Und das wird ja immer so gerne gleichgesetzt mit einer Beziehung, die ewig hält. Aber das ist ja letztendlich nicht dasselbe. Das Urvertrauen kann ja trotzdem da sein und trotzdem muss eine Beziehung nicht ewig halten. Also, und ich meine auch, und da kommen wir auch nochmal auf deine Freunde vom Lagerfeuer zurück. Ich glaube ja nicht, dass man, nur weil man lange schon zusammen ist, auch immer ewig noch weiter zusammenbleiben wird oder zusammenbleibt. Also zumindest nicht, wenn es nicht wirklich schön ist. Also so, klar, mal so durch eine rucklige Zeit durchkommen. Also das sollten alle irgendwie hinkriegen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Beziehungen per se so funktionieren wie so ein Perpetuum mobile und die einfach so weiterlaufen, nur weil sie eben schon lange gelaufen sind.
Ja, aber das ist doch klar. Ich finde, allein dieser Trennungsschmerz zeigt doch schon, dass da etwas zerrissen wird, was über Jahre zusammengewachsen ist. Aber vielleicht haben wir beide da auch so zwei unterschiedliche Perspektiven drauf. Also diejenige, die geht, die ist ja auf jeden Fall unglücklich in der Beziehung. Und diejenige, die zurückgelassen wird, die muss nicht unbedingt unglücklich gewesen sein, so, ne? Und ich glaube halt manchmal auch, dass man im Nachhinein die Wahrnehmung so ein bisschen in die Richtung verschiebt, dass die Trennung auch einen Sinn ergibt. Also damit man das überhaupt aushält, man schafft sich so Erklärungen, warum es zerbrechen musste. Aber komischerweise hatte ich diese Erklärung in der Beziehung halt nicht.
Also du hast das nicht so empfunden. Nee. Was jetzt im Nachhinein, denkst du jetzt, oh, an manchen Stellen war ich auch unglücklich, aber dieses Unglück hast du in dem Moment, bevor es zu der Trennung kam, nicht empfunden.
Ja, und ich würde jetzt auch nicht das sagen, dass wir eine Riesenkrise hatten. Also es gab vielleicht so existenzielle, basale Probleme, aber die hätten jetzt nicht in eine Trennung führen müssen.
Ja, also ich glaube das schon auch. Na klar, man erzählt sich nach einer Trennung irgendwie unterschiedliche Geschichten darüber, warum das jetzt passiert ist, ne? Was ich aber trotzdem glaube, es ist immer für beide irgendwie schmerzhaft. Also sowohl für die, die zurückgelassen wurde, aber auch für die, die geht, ne? Also ich habe zum Beispiel, obwohl ich immer eigentlich diejenige war, die die Beziehung dann so offiziell wohl beendet hat, ne, immer total unter diesen Trennungen gelitten und auch ganz schön lange. Und ich finde auch, man darf natürlich auch traurig sein über das Ende einer Beziehung, auch wenn man die ist, die es dann ausspricht, dass es irgendwie offensichtlich vorbei ist. Aber ich würde ganz gerne nochmal auf dieses Misstrauen zu sprechen kommen, was du ja eben erwähnt hast, ne? Angesichts dieser Erzählung, es ist alles toll und jetzt bleiben wir irgendwie so zusammen. Also so diesen Zweifel, ne? Was so diesen angeblichen Frieden in diesen Langzeitbeziehungen angeht, ne? Den kann
also die
ich
sehen
schon
halt alle von außen oder viele sehen von außen halt wirklich ganz gut aus. Also ich würde sagen, die Beziehungen, die von außen bleiern sind, das hast du ja auch vorhin angesprochen.
Ja.
Da hat man das Gefühl, oh je. Aber es gibt halt auch vieles, was von außen ganz anders aussieht.
Es gibt vieles, was von außen irgendwie ganz gut aussieht und was auch in den Erzählungen, die diese Paare dann nach außen irgendwie weitergeben, irgendwie auch so klingt, als sei eigentlich alles total schön immer. Mich hat das immer schon so ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt, diese Beziehungsschönfärberei nach außen, ja. Also das hat mich auch schon irritiert, bevor ich meine erste harte Trennung so hinter mir hatte, weil irgendwie glaube ich gar nicht an Beziehungen, in denen immer angeblich alles so gut ist, ja, und es angeblich irgendwie keine Konflikte gibt, weil das ist doch auch nicht das Leben. Also im Leben geht es nicht immer geradeaus und warum sollte es denn in diesen Beziehungen immer so sein? Und ich finde da so eine ehrliche Kommunikation, wo es auch mal ruckelt irgendwie und dass man das auch mal erzählen darf, das finde ich viel angenehmer, ja. Und es ist ja auch offensichtlich nicht so, als würde immer alles so rund laufen, weil es werden ja immer noch über 30% der Ehen geschieden. Und man weiß ja auch aus qualitativen Erhebungen, dass diese Trennungsquote bei den nicht-ehelichen Beziehungen dann noch viel, viel höher ist. Ja. Und das fällt ja nicht einfach so vom Himmel, sondern es bahnt sich auch an. Und was das Thema im Übrigen wirklich, und das finde ich auch ganz interessant für uns, so ein Midlife-Thema macht, dazu hat mir die Soziologin Michaela Kreinfeld, die sich als Soziologin mit dem Thema Trennung beschäftigt, die hat mir dazu auch nochmal sehr passende Daten geliefert.
Ja, also die Scheidungen werden in der amtlichen Scheidungsstatistik in Deutschland erfasst. Und daher wissen wir, dass das Durchschnittsalter bei Scheidung etwa um Alter 45 liegt. Und genau liegt es bei Frauen derzeit bei 44. Männer sind 46, 47 etwa bei Scheidung. Da muss man aber sehen, dass wir in Deutschland ja ein Trennungsjahr haben. Das heißt, man muss ein Jahr getrennt sein, bis man sich scheiden lassen kann. Das heißt, die Trennung, die passierte dann in der Regel schon früher.
Also das heißt im Prinzip, auch wenn man sich in seiner Biografie oft schon vor Erreichen der Mitte des Lebens öfter mal getrennt hat, zum Beispiel in seinen 20ern, diese Trennungen nach wirklich langjährigen Verbindungen, die zum Beispiel auch ehelich gefestigt wurden oder bei denen vielleicht auch Kinder involviert sind, die häufen sich dann eben in unserer Peer Group. Was im Übrigen aber auch damit zu tun hat, dass sich in den Lebensläufen der Menschen in der westlichen Welt im Vergleich zu früher alles andere auch so nach hinten verschoben hat.
Das Scheidungsalter ist natürlich angestiegen mit den anderen Dingen, anderen Lebenslaufereignissen, die auch im Lebenslauf sich verschoben haben. Das heißt, es war nicht immer Mitte 40, sondern es war auch mal 40 vor einigen Jahren, aber diese ganzen anderen Übergänge im Lebenslauf. Das heißt, die Heirat hat sich nach hinten verschoben, die Geburt des ersten Kindes hat sich nach hinten verschoben und damit verschiebt sich dann automatisch auch der Scheidungszeitpunkt nach hinten.
Ja, ist irgendwie interessant, so als würde eigentlich, also so Kind, Heirat, Scheidung, als wäre das irgendwie so ein Dreiklang, der irgendwie so zusammengehört schon fast, ne?
In einem Drittel aller Biografien, immerhin ja nur, muss man sagen.
Ja.
Zwei Drittel halten auch. Aber apropos Begriffe. Du weißt ja, ich habe eine Schwäche für neue Begriffe, die ich lerne. Und zwei Begriffe, die ich noch nicht kannte und die ich jetzt im Zuge dieser Vorbereitung kennengelernt habe, sind, vielleicht kennst du sie, Grey Divorce.
Kenne ich, weil Frau Kreinfeld davon auch gesprochen hat.
Kannte sie.
Ja, weil Frau Kreinfeld auch vom Grey Divorce gesprochen hat.
Ah, okay. Und Silver Splitting meint beides dasselbe. Also wenn du graue Haare hast, kann es sein, dass du dich dann trotzdem auch scheiden willst.
Hatte ich noch nicht. Also das Silver Splitting. Das ist jetzt eine neue Erfahrung.
Du hast auch keine grauen Haare.
Man sieht sie nicht.
So, heißt einfach, Trennungen in der Generation der Babyboomer, also unserer, die nehmen zu. Das sieht man dann auch an den Scheidungsraten. Während die Scheidungsraten generell eher zurückgehen, nehmen die Scheidungen bei Ehen, die länger als 25 Jahre bestehen, zu. Was für unsere Midlife-Kohorte heißt, da kann noch was kommen. Also auch wenn man 50 ist. Ja?
Also wer jetzt noch nicht getrennt ist, trennt sich vielleicht noch.
Ja, das wollen wir natürlich niemandem wünschen.
Nee, aber ich würde ganz gerne mal zu der Frage zurückkehren, warum trennen sich eigentlich die Paare, wenn sie es dann vorher doch relativ lange miteinander ausgehalten haben? Das ist ja letztendlich eigentlich der Punkt, der uns interessiert. Ne?
Ja, genau. Und warum, sage ich dann immer wieder, bei all dem Schmerz, der damit einhergeht, das tut man sich ja dann auch irgendwie an, ne?
Also, zu den Gründen habe ich auch die Michaela Kreinfeld befragt und sie hat dazu Folgendes gesagt.
Ja, also erstmal ist so prinzipiell bei der Scheidungsstatistik, da sind 50% der Scheidungen sind minderjährige Kinder involviert. Bislang, es hat man natürlich argumentiert, Kinder, die sind so ein schützender Faktor, also man trennt sich nicht, weil man Kinder hat. Kann aber auch sein, das zeigen zumindest schwedische Daten, man schiebt die Scheidung eben heraus, bis die Kinder aus dem Gröbsten raus sind und trennt sich dann, was wir ganz klar wissen, ökonomische Unsicherheit, Arbeitslosigkeit, das sind ganz klare Prädiktoren für Scheidung und Trennung. Partnerschaften, die sehr früh im Lebenslauf geschlossen worden sind, die sind instabiler als Partnerschaften ein bisschen später im Lebenslauf. Was auch klar ist, wenn diese Dating-Phase sehr kurz war und sich dann man unter einem Jahr praktisch zusammen war und dann gleich zusammenzieht, da ist die Trennungsrate auch höher, als wenn man 2, 3, 4, 5 Jahre zusammen war und dann zusammenzieht. Das ist auch relativ klar.
Ja, also man merkt schon, hier gibt es jetzt nicht die Antwort, warum sich Paare trennen, abgesehen vielleicht von den ökonomischen Verhältnissen, die offensichtlich sich immer negativ auswirken, sind das jetzt keine wirklich harten Fakten, ne, die Soziologie hier liefert. Da kommt man vielleicht weiter mit psychologischen Erklärungen.
Ja, also wenn man mit Psychologen oder so Paartherapeuten spricht, dann kommt eigentlich immer so eine ähnliche Antwort. Entweder Paare haben sich so auseinandergelebt, irgendwie entfremdet, oder sie sind an einem Punkt angekommen, wo sie ihre Unterschiede nicht mehr ertragen können. Also das eine wäre sowas, was eher so heimlich, still und leise verläuft und das andere eher laut und konfliktär.
Naja, aber das ist ja auch jetzt nicht so besonders konkret, ne? Also, denn warum lebt man sich auseinander? Warum entfremdet man sich voneinander? Was sind das für Bindungen, die wir da eingegangen sind, die dann so zerbrechen? Also, das frage ich mich schon. Ich habe ja quasi auch schon 2 Langzeitbeziehungen hinter mir. Also, beide haben knapp 10 Jahre lang gehalten. Das ist ja auch nicht kurz. Und beide sind mir auch total wichtig gewesen, ja? Und beide Beziehungen sind kaputt gegangen und ich kann dir immer noch nicht den einen Grund dafür nennen. Also da spielt auf jeden Fall Unreife eine Rolle, also auf beiden Seiten von mir und meinen Partnern. Schlechte Kommunikation in jedem Fall, Unehrlichkeit auch, physische Verhärtung in jedem Fall. Aber
das ist ja schon alles sehr viel.
Ja, aber wieso kam das dazu? Ja. Also hat die Liebe nicht gereicht? Waren wir zu unterschiedlich? An welchem Punkt ist diese Zartheit von Anfang vielleicht auch verloren gegangen? Und ja, warum konnten wir das nicht schaffen, diese grundsätzliche Zuneigung, die wirklich bestanden hat, die zu übersetzen auf eine Art und Weise, dass die auch bei dem anderen irgendwie ankommt? Also keine Ahnung. Konnte man ja mal.
Ja, klar. Vielleicht ist es auch eine wahnsinnige Herausforderung, zusammenzuleben. Also, oder ne, mit einem Menschen
24 Stunden.
Ist es schon, ne?
Ja.
Und gerne, das gerne zu tun und gut, ne?
Ja.
Vielleicht hat man den anderen auch in eine Schublade gepackt und fühlt es sich selbst auch in so eine Schublade geschoben. Bestimmt ist man auch so über kleine oder größere Verletzungen einfach so drüber gegangen und hat sie weggedrückt und dann kommt das irgendwann alles so hoch. Also Verletzungen bleiben ja nicht aus, ne?
Nee, ich glaube, Verletzungen sind irgendwie Teil von jeder Beziehung, glaube ich, ja. Ist halt die Frage, wie man dann damit umgeht, so. Ich habe da auch mit Freunden drüber gesprochen, die auch Trennungen hinter sich haben, also auch schwerere und vielleicht auch weniger schwere. Und obwohl das natürlich immer ganz andere Beziehungen waren als die, die ich gehabt habe, ist ja klar, finde ich mich trotzdem immer in einigem wieder, was andere dann über ihre Trennung so beschrieben haben. Also da ist zum Beispiel Juliane, bei der auch schon nach der Geburt ihres ersten Kindes Probleme in der Beziehung aufgetaucht sind, die aber trotzdem noch mehr als 10 Jahre mit ihrem Partner zusammen war, obwohl es definitiv nicht besser wurde, ja.
Also das ist sowas, was man miteinander schaffen könnte, wenn man irgendwie noch schafft, im Gespräch zu bleiben und sich das auch zuzugestehen, dass man nicht fertig ist, wenn man in eine Beziehung geht, in die Elternschaft geht. Und dass, ja, dass man eigentlich einen Partner braucht, auch ein Gegenüber braucht, um sich da weiterzuentwickeln. Ja. Für mich war das einfach Horror, keine Rückmeldung zu kriegen. im Nebel zu tappen, ja. Und natürlich ist man in den ersten Jahren durch diese Dauererschöpfung und Müdigkeit und jeder versucht es irgendwie zu machen. Und vieles bleibt natürlich auch auf der Strecke. Ich glaube, da ist die Leidensfähigkeit auch groß. Man erhält es so aufrecht. Und sich dann zu fragen, wie geht's mir eigentlich? Ja, ist oft gar nicht so einfach.
Das nach der Geburt so mit diesem Wechsel der Rollen, in denen man sich da auf einmal auch nicht mehr wiederfindet als Paar, das kann ich irgendwie auch nachvollziehen, dass da Beziehungen anfangen kaputt zu gehen oder dass das passieren kann jedenfalls. Das hatten wir auch schon in unserer Mittelsex-Folge so besprochen.
Eine unserer Gesprächspartnerinnen hat auch gesagt, dass sie die Geburt des Kindes als Krise bezeichnet. Also so, das fand ich ganz interessant, dass das doch eigentlich auch für ein Paar eine Krisensituation ist.
Kann es zumindest sein, ne? Also auf jeden Fall eine Herausforderung. Und ich glaube, das kommt dann in der Mitte des Lebens sicher öfter vor, dass wenn man sich da nicht wieder zusammenfindet oder sich neu definiert, dass es dann einfach irgendwann nicht mehr geht. Bei Andreas, einem anderen Freund, ist die Situation ein bisschen anders gelagert. Auch Andreas hat sich in der Mitte des Lebens getrennt, öfter sogar. Das waren auch öfter mal kürzere Beziehungen. Einmal war er auch für kurze Zeit verheiratet. Mit einer Ex-Freundin hat er auch ein Kind. Aber in all diesen Beziehungen, meint er rückblickend, basierte so die Anziehung auf der Unterschiedlichkeit der Persönlichkeiten. Und er meint im Rückblick, das sei das Problem gewesen.
Das Urproblem war, dass ich eigentlich nicht nüchtern genug geguckt habe, ob wir zusammenpassen. Ja, also Werte, zum Beispiel sowas wie Bildung. Also ich bin zum Beispiel jemand, der gerne von Büchern umgeben lebt, und die meine Ex-Frau war jemand, die alle Bücher raus, das war einfach störend für sie. Ja. Die Familien müssen auch zusammenpassen. Das klingt jetzt so wahnsinnig konservativ, wie so ein Matchmaker. Ich bin inzwischen im Alter so, ein bisschen verstehe ich das, dass was diese Matchmaker machen, also dass die so in der indischen Oberschicht Familien suchen, die zueinander passen. Da ist ein bisschen was dran, wenn das Umfeld gleich ist. Also diese Spannung, die entsteht, dass man sehr, sehr unterschiedlich ist, kann man nicht in eine Beziehung überführen. Und was ich, wie ich finde, auch sehr wichtig ist, bevor man sich festbindet, ist, dass man sich sicher ist, dass man auch befreundet ist. Also dass man, das gibt ja verschiedene Ebenen von so einer Beziehung. Also gibt es einfach diese sehr starke, man ist ein erotische Anziehung, irgendwann ist eine Elternbeziehung, ist auch da. Man muss aber auch befreundet sein. Also so, dass man einfach gerne Zeit zusammen verbringt, dass man gerne in einem Raum ist und sich gerne auch so seine Ideen erzählt und so weiter und so weiter. Und das kann man halt erst rausfinden, wenn diese Illusion der Verliebtheit vorbei ist.
Das wäre die Parship-Variante.
Wahrscheinlich, ja. Und auch das, was er da sagt, kann ich nachvollziehen. Aha, ja. Also deswegen, das finde ich echt interessant, weil, wie gesagt, das sind unterschiedliche Beziehungen, andere Beziehungen. Und trotzdem finde ich in all diesen Erzählungen irgendetwas, was sich mit meinen Erfahrungen irgendwie so deckt. Ja.
Das mit den Familien ist auch ein spannender Punkt, finde ich, dass man mit in der Mitte des Lebens noch anfängt, darüber nachzudenken, wie die Eltern der potenziellen Partnerin oder des Partners sind. Ne?
Ja,
oder?
Tut man das?
Naja, das hat er ja gerade gesagt.
Ja, er findet das richtig. Ich habe darüber dann auch nachgedacht. Ich weiß nicht, ob die Familien wirklich zusammenpassen müssen. Ja. Ich glaube, ich würde eher nach den Werten gehen. Ich glaube, sowas wie Bildung und Bücher oder so, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt. Aber ob das jetzt dasselbe ökonomische Milieu ist oder so, ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt so unterstreichen. Also man kann sich ja durchaus auch daraus entwickeln. Aber gleiche Werte, gleiche Interessen oder so, das finde ich schon einen wichtigen Punkt. Und darüber habe ich auch mit Juliane geredet, also über diese freundschaftliche Ebene, von der ich auch denke, dass es sie auch, also und die Betonung liegt auf dem auch, geben muss. Sie hat eher, und das finde ich vielleicht auch passender, eben von Gemeinsamkeiten gesprochen. Und da finde ich, hat sie auch irgendwie was ganz Gutes gesagt.
Also das sagt man ja auch oft, ne? Unterschiede ziehen sich an und am Ende sind es aber die Gemeinsamkeiten, ne, die das möglich machen, auch zu bleiben, die Brücke, sich zu begegnen. Ja, wie gesagt, wir würden es auf keinen Fall nochmal wählen. Und es war trotzdem eine große Liebe. Eine ganz aufrichtige, intensive Liebe, so, ne?
Jetzt haben wir ja schon einige Gründe für Trennungen gehört. Also ökonomische Veränderungen, fehlende Gemeinsamkeiten von Anfang an, veränderte Rollen durch Geburten zum Beispiel, Andere Gründe in dem Alter können auch noch Krankheiten oder auch Suchtverhalten sein. Ja, und dann ist natürlich die außereheliche Beziehung noch so ein entscheidender Trennungsgrund. Das trifft ja dann sowohl bei dir als auch bei mir zu, ne, Katja?
Ja, ja. Das kann man so sagen, ja. Wobei ich ja sagen würde, klar, so eine Beziehung oder so eine Affäre, die kann ein Trennungsgrund sein, muss aber natürlich kein Trennungsgrund sein. Ich glaube, das kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Beziehung, die primäre Beziehung definiert war, ne? Kann ja auch Teil so einer Vereinbarung sein, dass man Affären oder auch mal andere Geschichten haben kann. Oder wenn man das nicht hat, kann man ja trotzdem auch versuchen, so etwas zu integrieren, weil man vielleicht davon ausgeht, dass man mit so etwas immer mal konfrontiert wird, weil es irgendwie Teil des Lebens ist irgendwie, ja. Also zum Trennungsgrund wird das, glaube ich, jetzt nur, wenn es auch auf anderen Ebenen Trennungsgründe gibt. Also weil dann wird ja die Affäre, wenn man das jetzt mal so nennen will, im Prinzip zu so einem Symptom für größere Probleme, die so dann eben wie so mit Wucht so auf den Tisch geknallt werden. Ne? Und manchmal ist es dann in so einer Situation, glaube ich, einfach zu spät, diese grundlegenderen Probleme noch anzugehen, weil man die einfach schon zu lange verschleppt hat und man vielleicht auch den Glauben verloren hat, dass man das jetzt noch hinkriegt. Ne?
Ja, und weil da natürlich was anderes ist, was jetzt viel fresher und viel reizvoller ist. Also, ist ja klar. Ja, meine damalige Freundin, die sagt ja bis heute, dass alles ganz toll war. Aber dann kam halt eine andere Frau und dann hat sie sich entliebt, so ihre Worte. Also wie auch immer kann man, glaube ich, am Ende einfach festhalten, dass die Liebe für die Bewältigung dieser Krise nicht ausgereicht hat. Ich habe darüber auch mit unserer Kollegin Kerstin Schweighöfer gesprochen. Die hat ein Buch über solche Trennungen geschrieben, also einzelne Fälle einfach mal so aufgeschrieben. Witzigerweise lag dieses Buch bei mir sehr lange ungelesen auf einem Stapel und als ich das dann in meiner Trennungsphase, also in der relativ frischen Phase der Trennung entdeckt habe, habe ich es auch wirklich verschlungen. Und was sich bei diesen Geschichten wie so ein roter Faden durchzieht, ist, dass der, die Verlassene, immer so aus allen Wolken fällt und der Verlassende das schon so ganz, ganz lange mit sich trägt, diesen Gedanken zu gehen oder so eine Grundunzufriedenheit. Das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht, dass ich da was nicht mitgekriegt habe. Und das ist ja auch schon tragisch, ja, dass man in einer Beziehung, wo man mit einem anderen Menschen zusammenlebt, nicht merkt, dass der auf Abwägen ist, beziehungsweise dass die andere sich nicht mitteilt. Überhaupt, sagt Kerstin, das große Schweigen.
Die meisten, und das hat sich wie ein roter Faden eben durch alle Trennungsgeschichten gezogen, das war kurz gesagt der Hochrisikofaktor Schweigen. Die Paare sind nicht die Konfrontation angegangen, wenn es drauf ankam. Die haben ihre Irritationen, ihre Wünsche auch nicht ausgesprochen über Jahrzehnte hinweg, unter den Teppich gekehrt, haben eben dadurch Erwartungen gehabt, die sich nicht erfüllt haben, haben auch nicht auf ihre Grenzen geachtet, sondern die Grenzen immer weiter gedehnt. Ja, also das Schweigen. Bei fast allen war das der Grund, dass unglaubliche Distanzen dann entstanden sind und die Herzensnähe verschwunden ist, die Verbundenheit.
Das klingt ja so banal, ne? Aber da ist natürlich was dran an der Herzensnähe oder an diesem Schweigen. Das sagen ja auch alle Psychologen und Therapeuten. Also Sandra Jankowski zum Beispiel, mit ihr habe ich über Trennungen gesprochen und die meinte, wahre Kommunikation bedeutet eben,
wenn ich im Grunde über meine eigenen Schwächen und meine eigenen Schattenseiten mit dem Partner reden kann. Natürlich kann ich halt über eine Ausstellung reden oder was wir halt die nächste Zeit erleben wollen oder was jeder selber so für Pläne hat. Aber so seine eigenen Schwächen vor dem anderen zuzugeben, es fällt dann immer sehr schwer, ne? Und denjenigen an so seine Schattenseite, wie man so schön sagt, ranzulassen, ne? Was einem selber so, was man immer ganz gerne bei sich so unterm Teppich kehren möchte, ne? Oder ganz viel ist ja auch damit verbunden, dass ich meinen eigenen Selbstwert schützen möchte, weil der Partner ist natürlich auch derjenige, der einen am meisten verletzen kann.
Also ich würde von meiner beendeten Beziehung zum Beispiel sagen, dass wir wenig in die Konfrontation gegangen sind, aber dass es, ja, so habe ich das damals empfunden, eben auch nicht so viel Grund gab, sich zu streiten. Ich kann mich aber auch erinnern, dass dieses unter den Teppich kehren ganz am Anfang der Beziehung echt ein Thema für mich war. Ja, es ist mir sofort aufgefallen, dass wir da einen sehr unterschiedlichen Umgang haben, so, ja. Und es hat mich auch gestört. Und dann hat sich das irgendwie verloren.
Also, dass es dich gestört hat?
Ja.
Okay. Also ich würde ja von meinen Beziehungen zum Beispiel sagen, wir gehen durchaus immer in die Konfrontation, aber das ist jetzt leider auch nie des Rätsels Lösung gewesen, weil natürlich kann man sich streiten, aber wenn das nichts bringt und wenn man sich da nicht weiterentwickelt, sondern immer wieder an denselben Punkt gerät und eigentlich immer nur so Sachen aufrechnet, wie der eine sagt, das vermisse ich, dann sagt der andere, ja, aber ich vermisse ja das. Und wenn das dann nicht dazu führt, dass man irgendwie aufeinander zugehen kann oder vielleicht auch nicht will, weil das zum Beispiel auch gar nicht dem eigenen Selbstbild entspricht, dann bringt ja das Sprechen und auch das Streiten überhaupt gar nichts. Dann bleibt man so in dieser Konfrontation und zieht sich irgendwann einfach voneinander so zurück, glaube ich, ne? Mhm.
Das Stichwort, das ich in dem Zusammenhang gelernt habe, das heißt produktiver Streit. Also, dass man eben genau nicht in diese Falle tappt, zu sagen, ja, du hast aber auch. Ne? Du wirfst mir das vor, ich werfe mir das vor.
Ja, produktiv streiten, ich glaube, das muss ich auch noch mal lernen. Also es kommt auf jeden Fall auf das gute Sprechen in schwierigen Situationen an. Das ist zum Beispiel auch Julianes Erfahrung.
Also im Rückblick würde ich sagen, jetzt für uns als Paar, dass wir eigentlich noch nie gut, so richtig gut über Schwierigkeiten sprechen konnten. Nur davor war das dann nicht so relevant, weil wir genug anderes hatten, verbunden waren, schöne Sachen auch erlebt haben, uns auch näher waren. Und ich aber auch erinnere, dass wenn es mal Schwierigkeiten gab, da schon eigentlich so eine Ebene der Kommunikation gefehlt hat. Und nach der Geburt kamen da einfach nochmal ganz andere Prozesse so mit rein, dass da unbewusst Sachen losgehen, von denen man gar nichts weiß, weil diese Mutterschaft, die Vaterschaft auch nochmal Sachen aktiviert aus der eigenen Vergangenheit. Und ja, und ich denke, dass so die Hauptkrux ist, dass man sich nicht wirklich mitteilen kann, ne? Und wirklich irgendwie in Verstehen kommt, wie ist es für dich, wie ist es für mich, und sich das dann so aufstapelt, also diese ganzen Schwierigkeiten.
Sehr bildlich, ne? Dass sich Schwierigkeiten aufstapeln. Ich glaube halt, dass man sich als Paar auch sehr aneinander anpasst. Also auch in der Kommunikation. Die eine geht jeden Konflikt aus dem Weg, die andere geht in jeden Konflikt rein, vielleicht aber auch nicht sehr geschickt. Ja? Und dann klappt es nicht. Und dann zieht man halt so seine Konsequenzen. Und ich würde sagen, ich habe mich dann irgendwann auch wirklich zurückgehalten, weil ich auch dachte, ich bin falsch. Ja? Also ich bin irgendwie zu intensiv und ich muss alles ausdiskutieren und so. Und siehe da, einfach nicht streiten ist halt auch voll bequem. Ja? So eine richtig perfektionierte Vermeidungsstrategie war das.
Also man gibt ja manchmal auch ein bisschen auf, man spaltet so Teile ab und sagt, ach, das klappt nicht, das lasse ich jetzt, habe ich 10-mal versucht. Und dann weiß man es vielleicht auch gar nicht mehr irgendwann, dass man das mal wollte, sondern steckt es so in so eine Kiste und holt es nicht mehr raus.
Das sagt Regina, die mit Ende 30 ihren Mann verlassen hat, obwohl alles, wie sie sagt, eigentlich super war.
Wir haben uns nie gestritten und irgendwie waren wir auch immer so ein verrücktes, tolles Pärchen, das war so unser Selbstbild. Und trotzdem hatten wir ein Riesenproblem, weil wir keine Auseinandersetzung geführt haben. Also alles war möglich, alles war erlaubt. Und das hat irgendwann, glaube ich, zu Stagnation geführt. Wir haben uns einfach nicht mehr weiterentwickelt. Und das ist für mich im Nachhinein doch eine Riesenkrise. Noch dazu hatten wir ein kleines Kind, da wäre ja eine Veränderung ganz wichtig gewesen. Ich glaube, du kannst dich ja auch nur entwickeln, wenn du an kritische Punkte stößt und wenn du Krisen hast. Also das ist ja eigentlich, finde ich, so eine gelingende Beziehung, dass du auch Krisen hast und wenn du die durchstehst, ist man ja manchmal auf so einem anderen Beziehungsniveau und ist so erstaunt, dass es da trotz 10 Jahre nochmal weitergeht, ne? Dass man, und das ist, glaube ich, so die Kunst, dass man da nicht aufgibt in so einer Phase.
Ja, Regina hat sich neu verliebt und war dann plötzlich gefordert, sich zu streiten, was für sie so eine ganz neue Erfahrung war, hat sie gesagt. Aber sie meint, dass das wohl kein Zufall war, dass sie sich in diesen Mann verliebt hat. Ich als Verlassene hingegen war dann doch eher sauer, wenn ich von meiner Ex-Partnerin gehört habe, du, ich lerne jetzt übrigens auch zu streiten in der neuen Beziehung. Da dachte ich echt nur so, doofe Kuh, bei mir hast du immer dicht gemacht. Doof, ne?
Nö, finde ich nicht doof. Also kann ich jetzt schon nachvollziehen, dass man da so reagiert. Das ist ja auch nicht so besonders schön, da direkt verglichen zu werden quasi und das auch noch von der Ex-Freundin. Aber es gibt halt immer irgendwie zwei Lesarten bei so Trennungen, ne? Und auch immer zwei Erzählungen, wie es dann dazu kam. Und die werden wahrscheinlich auch nie ganz deckungsgleich. Also zum Beispiel jetzt in deinem Fall, also du denkst, ich wollte immer so gerne diskutieren und deine Ex-Freundin denkt vielleicht auch, ich wollte auch gerne diskutieren, aber nicht so gerne mit ihr, ja. Vielleicht lieber auf eine andere Art, ja, ja, oder so, ja, ich weiß es nicht, ne, was auch immer. Klar ist natürlich, wenn dann noch so eine dritte Person ins Spiel kommt, dann wird so eine Krisenbewältigung natürlich auch echt schwierig, wenn man da nicht sehr erprobt ist, oder?
Ja, wenn man nicht erprobt ist. Weißt du eigentlich noch, Katja, was du damals zu mir gesagt hast?
Nee, vieles.
Ja, aber zuerst hast du gesagt, naja, jetzt habt ihr halt mal eine Krise, die kann man lösen.
Ja, das glaube ich auch immer noch, dass man Krisen lösen kann.
Ja, ja, aber das war so sportlich gesehen. Mhm. Und so habe ich es, glaube ich, auch gesehen am Anfang. Aber es war ja so bei mir, wie bei dir, haben wir ja auch schon erwähnt, hat dann so eine dritte Person der Beziehung auch den Todesstoß verliehen. Und da, denke ich, zeigt sich dann wirklich, wie viel die Beziehung aushält. Also ich dachte zunächst, die hält sehr viel aus, unsere Beziehung. Ich war ja sehr überzeugt davon. Deshalb habe ich auch echt ziemlich lange gezerrt und festgehalten und so verschiedene Sachen ausprobiert. Carina Linz, die wir schon in unserer Midlife-Folge Mittelsex gehört haben, Psychologin und Paartherapeutin, die meint dazu, dass sie den Paaren auch immer erstmal rät, so ein paar Monate diesen Zustand jetzt einfach durchzuhalten und nicht gleich aufzugeben.
Ja, weil Verliebtheit geht auch wieder vorbei. Und eigentlich ist es gut, ein bisschen Zeit zu kaufen und zu sagen, jetzt müssen wir erstmal abwarten. Und ein bisschen, ich nenne das dann ein Moratorium, wo die Entscheidung ist, keine Entscheidung zu treffen. Und dann zu sagen zum Beispiel, lass uns, gib doch einander zum Beispiel 6 Monaten. Und 6 Monaten hört sich erstmal lang an, ist es aber nicht in einer Beziehung von 20 Jahren. Und dann ist es sehr oft so, dass die Verliebtheit irgendwann weniger wird und dass man sich wieder finden kann.
Ist mal kein schlechter Tipp, würde ich sagen, ne?
Ja.
Hast du ja eigentlich dann alles richtig gemacht.
Ja.
Werbung.
Unser Sponsor ist die Coro Drogerie. Bei Coro bekommt ihr im Prinzip alles, vom einfachen Lebensmittel über Küchenzubehör bis hin zu Naturkosmetik.
Also sowas wie Nüsse, Trockenfrüchte, Hülsenfrüchte.
Aber eben auch Aufstriche, Säfte, Öle und Gewürze.
Kaffee, Tee, alles fürs Frühstück.
Und auch total schöne, einfache Vorratsbehälter, Geschirr, Küchenhelfer.
Was bei Coro ganz cool ist, die kaufen direkt beim Erzeuger und sind da auch total transparent. Sie überspringen Zwischenhändler und füllen in Großpackungen ab.
Im Prinzip also ein Online-Supermarkt, der auf Nachhaltigkeit Wert legt und wegen der kurzen Lieferketten trotzdem bezahlbar ist.
Das heißt, ihr kauft in Großverpackungen und tut somit was für euren Geldbeutel und die Umwelt.
Midlife-Hörerinnen und Hörer bekommen bei Coro 5% Rabatt mit dem Gutscheincode MIDLIFE.
Werbung.
Ja, ich finde irgendwie, an der Stelle fällt mir ein, dass Psychologen, das ist jetzt so meine Erfahrung, immer für den Erhalt der Beziehung sind. Vielleicht ist es ja auch ihr Geschäftskonzept.
Naja, ich glaube, die Beziehungsfähigkeit, ja, ne? Ich glaube, das ist so eine wichtige Qualität, die für Psychologen sicherlich auch zentral ist, so, ja?
Ja. Und es gibt ja auch Beziehungen, die an so einer Affäre eben nicht kaputt gehen. Also ein Freund von mir, der hat zum Beispiel mal gesagt, ich habe damals auch überlegt, ob ich gehen soll, als er sich in eine andere Frau verliebt hat. Aber ich habe mich dann für meine Frau entschieden, was nicht leicht war, ja, hat er gesagt, aber ich bin heute total froh darüber. Ja, und dass man sich so zusammenruckeln kann, das hat Kerstin dann auch erzählt.
Aber ich kenne in meinem Bekanntenkreis auch einige Beziehungen, wo dann der Schreck und der Schock so groß war auf beiden Seiten, als rauskam, dass einer der beiden Affäre hatten, dass die sich wirklich gut ausgesprochen haben und dann wieder neu anfangen konnten.
Ich habe an diesen Ruck auch echt ziemlich lange geglaubt, aber es war dann halt einfach nichts zu machen. Es war schlimm. Also ich würde überhaupt sagen, es ist echt die Hölle, ja. Und ich kenne so viele Leute, die sagen, also egal, ob sie jetzt verlassen wurden oder verlassen haben, so eine Trennung wollen sie nicht noch einmal durchmachen, weil es einfach zu krass ist emotional.
Nee, ich will das auch definitiv nie mehr durchmachen, so wie das war, ja. Also diese Zeit der Trauer nach der letzten Trennung und auch diese Auseinandersetzungen und die Schuldgefühle. Und oh, das war so schmerzhaft und das hat wirklich Jahre gedauert. Und ich habe mir wirklich oft gewünscht, dass das endlich aufhört, so weh zu tun. Und ich finde, ja, so Trennungen, auch wenn da noch Kinder involviert sind, die sind einfach absolut furchtbar für alle Beteiligten. Wobei es, glaube ich, noch besser ist, wenn sich so eine Trennung dann vielleicht auch über einen längeren Zeitraum hingezogen hat und man das Gefühl hat, man hat jetzt wirklich auch alles ausprobiert und so dann auch immer mal wieder so den Druck rauslassen konnte. Bei mir hat das leider auch das nicht geklappt, ne? Das war halt immer alles total überspannt, wenn es dann zu der Trennung kam. Also gar nicht, wie zum Beispiel das bei Juliane der Fall war.
Das war eigentlich schon früher verbal immer mal wieder dann im Raum, aber bis zur Umsetzung, wie gesagt, durch diese Schichten, durch das zu realisieren, dass das echt passiert, oder es war dann irgendwann eher so, es passiert einfach. Es ist passiert, wir können es gar nicht aufhalten. Also es war irgendwann so, der Elefant im Raum war so groß, also der hat alles ausgefüllt und das war einfach nicht mehr zu verleugnen. Und es war wie so ein Waffenstrecken, so wir geben auf. Und ich habe zwar schon das Gefühl, dass ich das aussprechen musste. Ich weiß nicht, wie lange er noch das ausgesessen hätte.
Ja, das kommt in heterosexuellen Beziehungen im Übrigen gar nicht so selten vor. Offensichtlich, dass es am Ende die Frauen sind, die die Beziehung dann offiziell beenden. Ich erwähne das jetzt hier nur mal, weil ja oft noch so ein anderes Bild vorherrscht, das von der verlassenen Frau. Mhm. Aber dem ist nicht so, sagt auch die Soziologin Michaela Kreienfeld.
In der Vergangenheit war es eher so, dass die hochqualifizierten Frauen sich haben scheiden lassen, also diejenigen, die sich die ökonomische Unabhängigkeit vom Mann, sag ich mal, leisten konnten. Das hat sich jetzt umgekehrt in den letzten Jahren, dass es eigentlich eher die Personen mit niedriger Bildung sind, mittlerer Bildung, die eine höhere Scheidungsintensität aufweisen. Das ist ein ganz klarer Befund für die meisten Länder. Was vielleicht auch ganz nochmal relevant ist, wenn man sich den Scheidungsprozess anguckt, auch die amtlichen Daten, das ist in der Regel die Frau, die die Scheidung einreicht, also in der Mehrzahl der Fälle. Und da grübelt man ja immer drüber, naja, liegt es daran, dass die einfach dann diesen Weg zum Scheidungsanwalt macht und das eigentlich eine konsensuale Entscheidung ist. Da zeigen aber auch die Befragungsdaten, die Trennung geht mehrheitlich von der Frau aus.
Ja, das ist interessant, ne? Die Frauen sind dann wohl unzufrieden in ihren Beziehungen und trennen sich, obwohl es ja, siehe Ehegattensplitting und weniger Einkommen etc., gar nicht mal so gut aussieht, finanziell, auf Seiten der Frauen.
Nee, genau. Also so ökonomisch ist eine Trennung für Frauen oft von Nachteil, wobei das jetzt auch für Männer nicht immer ohne ist, ne? Mit dem Unterhalt, den sie dann oft zahlen müssen, wenn zum Beispiel Kinder im Spiel sind und die dann hauptsächlich bei der Mutter bleiben, was ja immer noch in der Mehrheit der Fälle der Fall ist so. Und für beide kommt ja auch noch hinzu, dass sie jetzt alles gemeinsam finanzierte erstmal alleine stemmen müssen. Also ökonomisch ist das eine schwierige Sache. Und trotzdem, finde ich, steckt da auch eine gute Nachricht drin in der größeren Trennungsfreude, so nenne ich es jetzt mal. Auch bei Frauen, die zum Beispiel auch weniger verdienen, ne? Weil diese Trennungen auch unabhängig vom Einkommen ja auch zeigen, dass sich Menschen offenbar mit ihren Beziehungen irgendwie beschäftigen und da auch rausgehen, wenn die für sie nicht mehr stimmen, statt das eben ewig auszuhalten. Was ja kein schlechtes Zeichen ist im Vergleich zu früher, meint auch Michaela Kreienfeld im Übrigen.
Das ist natürlich das, was so die 70er, 80er Jahre auszeichnet, wo Scheidung, Trennung ja auch noch gesellschaftlich sanktioniert waren, sehr stark. Das ist ja heute in dem Falle nicht mehr so. Da würde man auch sagen, die hohe Scheidungsintensität, die zeigt eigentlich viel mehr an, dass Paare Partnerschaften so extrem ernst nehmen, so hohe Ansprüche an Partnerschaften haben, und zeigt auch, dass sie in der Lage sind, dysfunktionale Partnerschaften dann zu verlassen, was eben in der Vergangenheit gar nicht so der Fall gewesen ist. Also die Tatsache, dass wir in den 70er Jahren noch niedrige Scheidungsziffern hatten, das heißt ja nicht, dass die Partnerschaften unbedingt funktionaler gewesen sind, sondern dass Frauen auch gar nicht in der Lage waren, Partnerschaften zu verlassen, wenn sie unzufrieden waren, weil sie ökonomisch gar nicht konnten praktisch. Also muss man vielleicht vor dem Hintergrund sehen, dass das nicht nur ein Scheitern ist, sondern dass es einfach ein Eingeständnis ist, dass es an der Stelle nicht mehr weitergeht und dass man dann eine Entscheidung trifft.
Naja, und wenn wir dann so auf unsere Zeitspanne schauen, muss man ja auch sagen, und das sagt auch die Psychologin Sandra Jankowski, in der Mitte des Lebens stellen sich eben auch nochmal so andere Fragen, ja, die wir in unseren letzten Folgen ja auch schon angesprochen haben. Also ist es das Leben, das ich jetzt noch ein paar Jahrzehnte weiterführen will?
Gerade so im mittleren Alter sind dann halt Aspekte des eigenen Lebens, ob alle meine Bedürfnisse erfüllt worden sind in der Vergangenheit durch die Beziehung, wichtig. Die stehen dann nochmal so auf dem Prüfstand. Und da wird nochmal geguckt, habe ich halt alle Möglichkeiten ausgeschöpft? Habe ich vielleicht auch noch so insgeheim irgendwelche Wünsche, die ich noch nicht erfüllt habe? Das ist einem vielleicht im ersten Moment gar nicht so bewusst, dass vielleicht da noch irgendwas ist, was ich gerne in diesem Leben nochmal machen möchte. Das kommt aber irgendwo ein bisschen durch. Und ich sehe auch so die Endlichkeit, also irgendwas bewegt sich da in der Phase jedenfalls nochmal, ne?
Juliane hat das, was die Psychologin hier beschreibt, auch als Wunsch nach Lebendigkeit beschrieben. Ne? Also ich meine, in dieser Phase beschäftigt man sich ja vielleicht auch wirklich das erste Mal ebenso mit der eigenen Endlichkeit. Und wenn man da jetzt in so einer Beziehung steckt, die sich total verhärtet hat und man sich selbst innerlich wie so ein Stein fühlt, dann stimmt das ja vielleicht auch nicht so besonders optimistisch eben für die zweite Lebenshälfte.
Als Stein in die zweite Lebenshälfte.
Ja, dass man da so denkt, so so machen wir mal weiter irgendwie, ja, für die nächste Zeit.
Nee, als Stein ist nicht so gut.
Nee, als Stein ist nicht so gut. Und ich glaube, da wird man sich dessen vielleicht so nochmal wirklich irgendwie ein bisschen bewusster, wird man so hingeschubst, sich das nochmal zu überlegen.
Als Grabstein meinst du?
Ach, jetzt. Naja, Juliane hat es jedenfalls so formuliert.
Da war auch so ein Punkt von, ich will nicht tot sein. Ich will lebendig sein. Und ich hatte diesen Mann an meiner Seite, ja, der auch so eine aggressive, fast einen Rückzug gefahren hat, als sein Weg, ja, damit umzugehen, mit dem Unglücklichsein und dem, ne, also so, da war ja kein Gespräch möglich. Ja, das hat auch noch mal was in mir ausgelöst, dass ich dachte, ich will einfach so nicht leben. Und was bei mir auch eine Rolle gespielt hat, ist, dass ich gedacht habe, ich möchte nicht, dass meine Kinder das als Paar in sich repräsentieren, was wir hier vorleben.
Ja, jetzt haben wir über die Zeit vor und während der Trennung gesprochen. Was noch fehlt ist, was kommt eigentlich danach?
Ja, danach kommt die große Trauer und das große Loch. Also das hat Kerstin Schweighöfer so ausgedrückt.
Ja, der Täter, der hat natürlich auch Schuldgefühle. In der Regel fällt es dem auch schwer, das Alte loszulassen und sich auf das Neue zu konzentrieren. Das ist nicht so einfach, ne? Und die Opfer, die vermeintlichen Opfer, also die fallen ja, mir ist es auch so gegangen, ein schwarzes Loch, in ein bodenloses Loch, also wirklich, als ob dir der Teppich unter den Füßen weggezogen wird und du bist nur noch ein Häufchen Elend. Ne? Alles bricht zusammen, dein ganzes Leben ist in Trümmern. Und meistens ist es ja auch so, dass das ganze Leben weg ist. Freundeskreis und so, das kann erhalten bleiben, aber das wird trotzdem alles ganz anders. Also das ganze Umfeld, es steht wirklich nicht nur die Beziehung zwischen den beiden Menschen, ändert sich durch eine Trennung, auch das ganze Umfeld, das soziale Umfeld, in dem die beiden zusammengelebt haben, wenn man das jetzt so als Kreis bezeichnet oder als Blase, die zerplatzt.
Ja, die Freunde, die sind natürlich auch ein Thema. Die müssen durch diese Trennung ja auch irgendwie durch und kommen ja dann auch in so einen Loyalitätskonflikt. Zu wem halte ich? Kann ich beiden treu bleiben? Ich habe unseren gemeinsamen Freunden dann immer so gesagt, ich will nicht, dass ihr euch auf eine Seite schlagt. Und ich glaube, es ist auch irgendwie so ganz gut gegangen. Aber es ist natürlich schon auch problematisch, wenn dann so ein Teil, nämlich die Ex-Partnerin, die sich natürlich mit ihrer neuen Freundin, auch mit diesen Freunden trifft, aus diesen Gesprächen dann immer so ausgeklammert wird. Also ich finde, da entsteht halt einfach so eine Leerstelle, so ein Tabu. Und Regina habe ich gefragt, sind bei euch gemeinsame Freundschaften draufgegangen durch die Trennung?
Ja, alle.
Oh. Ja, bei mir ist das auch so gewesen, ja. Wobei sich das eigentlich so aufgesplittet hat, ehrlich gesagt, wie es auch vorher war. Also die Freunde, die eher meine Freunde waren, die sind auch meine Freunde geblieben. Und die, die eher mit meinem Ex-Freund befreundet waren, sind dann auch seine geblieben. Also ich habe diesen Punkt jetzt als nicht so dramatisch erlebt, auch wenn es da 2, 3 irgendwie nicht ganz so einfache Situationen mal gab. Aber viel schwieriger fand ich ehrlich gesagt die Situation für die Kinder. Aber die halte ich jetzt hier mal raus. Was aber natürlich passiert, ist, dass über allen Tätigkeiten, die man sonst so typischerweise zusammen gemacht hat, so diese Abwesenheit schwebt, ne? Also man muss oder will dann vielleicht ja auch erstmal vieles alleine machen oder will neue Konstellationen finden für Wochenendaktivitäten, für das Verreisen, für die Weihnachts- und Geburtstagsfeiern und so weiter und so fort. Und da fand ich, schwang dann doch über so einen langen Zeitraum immer so was Trauriges auch mit. Aber gut, daran wächst man ja dann auch irgendwie wieder. So hat das auch Andreas irgendwie erlebt nach einer Trennung, die ihn echt mal total fertig gemacht hat.
Aber war auch ein starker Läuterungsprozess dabei. Also das Jahr darauf habe ich sehr anders verbracht als sonst. Also ich habe sehr stark versucht, für mich meinen Rhythmus zu finden. Ich habe auch dann nochmal ein Jahr später eine lange Auszeit genommen, eine lange Reise um die ganze Welt gemacht. Also ich bin also um die Welt geflogen. Ich habe lange in so einem buddhistischen Schweigekloster verbracht und diese Dinge, was man so macht als Prenzlauer Berger im Midlife Crisis. Also ich hätte auch den Jakobsweg gehen können. Das habe ich dann eben so gemacht. Und dann ging es mir so langsam besser. Und das führt eigentlich dazu, das ist vielleicht was man sowieso immer machen sollte, auch vorher schon, dass man ein bisschen mehr zu sich findet und so ein bisschen mehr sich erdet und sich ein bisschen auch so diese 2, 3 Sachen nennen kann, die für mich im Leben wichtig sind und die eben nicht wegbrechen sollten.
Ja, also Andreas geht halt so seinen Weg, nicht den Jakobsweg, aber einen anderen. Und dieser Weg besteht halt daraus, das eine hört auf, dann gibt es eine Pause, dann fängt was Neues an. Und das ist irgendwie auch so die Erfahrung, die er immer gemacht hat. Auch wenn er zwischendurch durchaus mal den Glauben daran verloren hat, dass da nochmal was Sinnstiftendes passiert, hat er schon erfahren, es geht irgendwie immer weiter.
Ich bin nicht in der Lage, eine Beziehung zu führen. Das habe ich oft, den Gedanken bis heute. Ja, also der Gedanke ist mir nicht fremd. Aber ich bekomme nie wieder einen Partner oder ich habe nie wieder Nähe oder sowas wie eine Romanze oder so. Nee, das hatte ich nur in schlechten Beziehungen. Da hatte ich das Gefühl, ja klar, ich werde nie wieder glücklich, weil ich eine Beziehung habe, die nicht funktioniert und es gibt keine Alternative. In dem Moment, wo die Beziehung vorbei ist, ist ja alles wieder möglich. Ich muss ja nur rausgehen und es kann was passieren. Und das ist ja das Interessante in solchen Lebenslagen, wenn man auch so richtig auf die Schnauze gefallen ist, passieren witzige Sachen. Ich glaube, es hat damit zu tun, weil man auch wieder plötzlich offen wird für Feinheiten, für den Nächsten, für Menschen, die man sonst gar nicht angeguckt hätte.
Ja, das stimmt. Und ich weiß auch so echt jeden guten Moment, jede schöne Begegnung zu schätzen. Ja, man ist ja auch so viel offenporiger und toll ist es halt auch, wenn man merkt, dass der Schmerz nachlässt, muss ich sagen. Also mich hat diese Trennung schon sehr verändert, so vom Grundgefühl.
Ja, das würde ich auch sagen. Und irgendwie kann man halt so sagen, das Karussell, das dreht sich weiter. Mhm. Ja. Ist auch so eine Einsicht, die im Übrigen auch die Soziologin Michaela Kreinfeld aus ihren Daten so herausgelesen hat. Sie kann allerdings natürlich immer nur etwas zu verheirateten heterosexuellen Paaren sagen, eben wegen dieser Statistiken, die nichts anderes aufführen.
Die Scheidungsintensität und so.
Genau. Aber ihre Bilanz zu der Entwicklung nach der Trennung, die ist ganz ähnlich wie die von Andreas. Also auf Leid folgt Besserung.
Die Frauen leiden finanziell und die Männer eher emotional, eher im Bereich Familie, Familienleben, dass sie da sehr unglücklich sind. Und wir sehen auch, dass Scheidung gerade für Männer gesundheitliche Probleme mit sich bringt. Allerdings, was auch klar ist, wir wissen, eine neue Partnerschaft, Wiederheirat, das sind natürlich Sachen, die beide in dem Sinne glücklicher machen und auch natürlich die ökonomische Situation nochmal verändern. Auch die Geburt eines neuen Kindes, das sind so Sachen, die die Lebenszufriedenheit gerade bei Männern dann nochmal nach oben bringen.
Die Rettung ist für die meisten dann also irgendwann die neue Beziehung, ja. Aber man muss ja auch sagen, bei vielen Menschen kommt dann erstmal lange nichts mehr, ne? Bei mir ist jetzt diese Trennung noch nicht so lange her, von daher melde ich mich ja auch aus so einer Art Zwischenstadium und so ehrlich gesagt richtig fit für eine neue Beziehung fühle ich mich auch gar nicht. Ne? Das Urvertrauen, da hatten wir ja schon das Wort, ne? Das ist irgendwie erstmal so draufgegangen, aber ich will ehrlich gesagt auch gar nicht eine Beziehung haben müssen, um mich gut zu fühlen. Da schwingt ja auch so diese manifeste Vorstellung vom unglücklichen, vereinsamten Single mit und das gefällt mir halt überhaupt nicht. Ne? Nee. Lohnt sich ja auch vielleicht an dieser Stelle mal über Alternativen zur seriellen Monogamie als Lebensform nachzudenken. Und jenseits von Beziehungen habe ich zum Beispiel seit meiner Trennung auch so viel mehr Kontakt zur nächsten Generation und teste Formen des Zusammenlebens aus, wie zum Beispiel eine WG. Also irgendwie ist es schon schön, dass alles möglich ist. Man muss halt was draus machen und es ist halt auch ein bisschen anstrengend, ne? Also so geht's mir jedenfalls. Was hat denn deine Trennung mit dir und deiner neuen Beziehung gemacht?
Naja, also die neue Beziehung, die hat sich ja bei mir entwickelt, während ich eigentlich noch getrauert habe um die alte. Und das ist natürlich schwierig, weil dieses Unbeschwerte, was ja viele neue Beziehungen dann auch auszeichnet, das irgendwie ein bisschen wegfällt, zumindest zum Teil. Ne? Das ist so ein Wirrwarr an Gefühlen gewesen am Anfang. Und das ist ja jetzt auch nicht so, dass jemand Neues einfach so die Lücke des anderen füllt oder auch so füllen sollte. Das will ja auch niemand und es fühlt sich auch falsch an. Also es muss was Neues, was Eigenes entstehen und es braucht Zeit natürlich. Und ist auch schwierig, wenn quasi die Wunden noch gar nicht so verheilt sind. Aber naja, es ist halt, wie es ist. Und irgendwie sind wir, glaube ich, gewachsen an der Aufgabe und haben, für mich würde ich das jedenfalls sagen, auch so gelernt aus dem, was passiert ist. Irgendwie so herangetastet haben wir uns da wahrscheinlich an etwas Neues. Und ich bin sicherlich pragmatischer geworden, würde ich sagen, aber vielleicht auch ein bisschen entspannter, was ganz schön ist, also was eben so bestimmte Konventionen und Vorstellungen angeht. Also das ist auch mal echt was Positives, kann man dann mal sagen, wenn man so dieses Bild der heilen Familie einmal so gründlich zerstört hat, ne, dann ist es natürlich auch einfacher, eine Alternative zu leben, die vielleicht in Abstrichen von vornherein auch besser zu einem gepasst hätte. Ne? Das klingt auch so ein bisschen bei Andreas durch, der zum Beispiel sein Leben als alleinerziehender Vater eigentlich ziemlich gut fand.
Das kam meinem Lebensstil unheimlich entgegen, weil ich echt gerne Vater bin und auch echt gerne keine Kinder mal habe. Und das ist wirklich, war die perfekte Symbiose dieser beiden Lebensstile, die sonst nicht zusammengehen. Also ich war Vater, alleinerziehender Vater von Mittwoch bis Samstag. Und dann war ich Single oder Mensch ohne Kinder. Für das Rest des Wochenendes dann wieder bis Mittwoch. Mir hat es total gut gefallen.
Regina hat es auch bestätigt, dass man nach so einer langen Beziehung in sowas Neues halt auch anders reingeht als vorher. Man ist vorsichtiger, vielleicht auch pragmatischer und man ist sich halt auch bewusst, dass das wieder schief gehen kann.
Ich sehe eine Beziehung nicht mehr als selbstverständlich an. Und ich weiß, dass ich überleben kann. Vielleicht gibt es so eine gewisse Nüchternheit. Das klingt jetzt schlimm, aber ich finde die eigentlich sehr passend für eine Liebesbeziehung. Also ich glaube, ich bin einfach autonomer. Und das ist dieses Verschmelzen, davon halte ich, glaube ich, auch gar nicht mehr so richtig was. Also ich muss immer daran denken, eine sehr kluge, über 70-jährige Frau hat mal zu mir gesagt, die meisten Beziehungen scheitern nicht an der Distanz, sondern an zu viel Nähe. Und das passt zu dem, wie ich jetzt, glaube ich, so diese Beziehung oder diese Liebe gestalten möchte.
Ja, da gehe ich voll mit, glaube ich. Also so näher, zwar persönlich und auch ein paar Gemeinsamkeiten sind gut, aber so ein bisschen räumliche Distanz zum Beispiel finde ich wirklich gar nicht schlecht. Auch wenn ich natürlich so dieses ganz Enge, was ich früher öfter gelebt habe mit meinen Freunden, natürlich auch immer mal wieder so vermisse. Also dieses immer den Alltag teilen und selbstverständlich irgendwie zusammen sein. Aber da muss ich mich dann auch immer wieder so selbst dran erinnern, dass das für mich eigentlich auch nicht so gut war und dass so Abstand eigentlich gut ist in einer Beziehung und das Alleinesein in der Beziehung auch irgendwie trainiert werden muss, zumindest jetzt so in meinem Fall. Wie man das dann ausgestaltet, da gibt es natürlich irgendwie etliche Varianten, die sich auch total unterscheiden können. Ne?
Ja, also ich würde ja auch sagen, wir hatten so ein gutes Zusammenleben und ich frage mich natürlich schon, ob ich das mit jemand anderem so nochmal haben könnte, überhaupt die Frage. Und da müssen wir uns ja nichts vormachen, ob da draußen noch jemand ist für mich oder ob ich jetzt alleine alt werde, die kommt bei mir natürlich auch auf, wie bei allen Getrennten, die nicht mehr 30 sind.
Ja, natürlich. Und jetzt sind wir bei der Angst, ne? Also bei dieser Angst, ja, davor, dass nach so einer Trennung in der Mitte des Lebens eben vielleicht nie wieder eine neue Liebe kommt, so, ne? Und diese Angst, die kann ich schon auch total nachvollziehen. Allerdings berichten alle Getrennten immer, dass das eigentlich komplett unnötig ist, ne? Weil da doch viele Single-Menschen sind, die auch auf der Suche sind und man sich eigentlich immer mit jemandem zusammentun kann, wenn man denn möchte, ne? Aber wenn ich das so richtig noch im Kopf habe, aus diesem Buch über Liebe von der Soziologin Eva Ilius, dann ist das zumindest für heterosexuelle Frauen auch schon in jüngeren Jahren ja oft gar nicht so einfach, einen Mann für eine längerfristige Beziehung zu finden. Und das gilt ja offenbar auch noch später nach einer Trennung. Also die Zahl der Männer jedenfalls, die nach einer Scheidung wieder heiraten, die ist schon deutlich höher als bei Frauen. 5 Jahre nach dem Ende einer Ehe, 1/4 der Männer im Alter von 40 bis 60 schon wieder verheiratet, aber nur jede zweite Frau.
Naja, immerhin die Hälfte, ne? Nicht nur jede zweite Frau, sondern 50%.
Ja, ja.
Das ist viel, finde ich.
Also ich finde es ganz schön wenig. Und ehrlich gesagt ist im Alter über 60 dann die Diskrepanz noch viel größer. Also bei Männern ist dann jeder zweite in einer neuen Beziehung und bei Frauen dann nur noch jede vierte. Und das liegt aber offenbar auch daran, dass es Frauen ab Mitte 40 zum Beispiel auch schwerer haben, zum Beispiel auf Dating-Seiten noch einen neuen Partner zu finden als Männer. Andreas, der inzwischen im Übrigen sehr glücklich mit einer deutlich jüngeren Frau zusammen ist und auch nochmal 2 Kinder bekommen hat, der meint, das liegt aber auch an dem viel zu hohen Anspruch der meisten Hetero-Frauen.
Also ich habe ja auch Freundinnen so in meinem Alter und älter, die auch allein sind. Ich glaube, die Ansprüche sind sehr hoch an eine Beziehung. Ich glaube, dass jeder Mensch, männlich wie weiblich, in jedem Alter eine Beziehung haben kann, wenn er das will oder sie. Und das zeigt das ja auch. Es gibt ja auch in jedem Alter Menschen, die sich finden. Aber du musst ein bisschen von deinem hohen Ross auch runterkommen. Das Gefühl habe ich also gerade bei Frauen, die, sagen wir mal, so ein bisschen älter sind und hochgebildet, gut verdienen und so, für die ist es gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der adäquat ist. Die gibt es zwar, die Männer, aber die sind belegt in der Regel in dem Alter. Ja, auch zum teilweise durch jüngere Frauen oder so. Und das ist so eine Gesetzmäßigkeit, die ich mir auch nicht ausgedacht habe, aber das funktioniert halt. Wenn du als Mann ansehnlich bist, hast du dann offensichtlich, irgendwann wird das auch aufhören, aber über 40 mehr Auswahl als unter 30. Also unter 30 gab es viele Frauen, die mich gar nicht angeguckt haben, weil ich einfach vom Status her oder was ich dargestellt habe, überhaupt nicht für sie in Frage gekommen bin.
Das heißt, mit dem Alter ist sein Status gestiegen. Was auch immer Status jetzt bedeutet, diese Haltung finde ich jetzt erstmal gesund, ja. Und die ist vielleicht bei Frauen nicht so verbreitet, dass mit zunehmendem Alter ihr Status, ihr Ansehen und ihre Attraktivität steigt.
Nee, ist offensichtlich nicht so verbreitet. Entspricht ja auch wieder mal nicht dem gesellschaftlich tradierten Bild, so, ne? Aber ich finde an diesem Punkt jetzt auch erstmal interessant, wie Andreas das beschrieben hat mit dieser Partnerwahl. Ja? Also offensichtlich steigt nicht nur der Status bei Männern, sondern Männer sind auch ein bisschen genügsamer offensichtlich, was so die Partnerinnen angeht. Ne? Also so, die sind durchaus okay mit Partnerinnen, die zum Beispiel weniger Geld oder auch weniger Bildung haben als sie. Das ändert nichts an ihrem eigenen Statusempfinden offensichtlich, wohingegen Frauen offensichtlich, so besagt es eine Umfrage von Parship, dass eben Frauen mindestens genauso gebildete und gut situierte Partner haben wollen wie sie selbst. Also die bestätigen ihren Status sozusagen mit dem möglichst gleichen und bleiben offensichtlich dann auch lieber alleine, wenn sie so jemanden dann eben nicht finden. Was da aber als gute Botschaft immerhin übrig bleibt, ist, das ist ja dann ihre Entscheidung, ja? Und wenn das deine eigene Entscheidung ist, dann braucht man davor vielleicht auch nicht so viel Angst haben. Und außerdem gibt es ja auch noch etliche andere Möglichkeiten, mit Menschen zusammenzuleben und auch Sex zu haben, jenseits von Partnerschaften.
Eben. Und so lassen wir das jetzt einfach stehen, Katja. War wieder sehr lang, ne?
Ja, am Ende, mittendrin. Mittendrin am Ende, so haben wir es genannt.
Mittendrin am Ende. Teil 3 unserer 2. Staffel von Midlife über Trennungen. Das war's für heute und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Ja, und wenn ihr darauf aufmerksam gemacht werden möchtet, dass die Folge kommt, dann folgt uns doch auf Instagram, Midlife Podcast. Da haben wir einen eigenen Account, den Marietta immer mit ganz, ganz, ganz schönen Bildern bestückt. Also alleine deswegen lohnt sich das schon, uns dort zu folgen. Tschüss.
Tschüss.
Midlife. Ein Podcast von Katja Bigalke und Marietta Schwarz.